Hallo erstmal. Ich freue mich heute, die Anina Kiek begrüßen zu dürfen von Equinelan. Und ja, vielleicht würdest du dich einfach mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen den Podcast machen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin seit 9 Jahren Tierphysiotherapeutin und Osteopathin. Ich komme hauptsächlich aus dem Pferdebereich, aber ich habe auch ziemlich früh angefangen, schon Hunde dann auch mitzubehandeln. Und das Thema Hunde hat mich auch einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe 2 Jahre auch in der Hundepraxis intensiv mitgearbeitet, in der Hundephysiotherapiepraxis. Genau, mein Tätigkeitsschwerpunkt ist die Reha-Arbeit mit Tieren mit chronischen Erkrankungen. Bei Pferden, aber auch bei Hunden sind das hauptsächlich die Patienten, die ich habe. Und ich fand es ganz spannend, in Vorbereitung auf den Podcast ist mir nochmal bewusst geworden, dass eigentlich immer die schönere Variante von Reha die Prävention ist. Also es gar nicht erst dazu kommen lassen, dass irgendwelche Erkrankungen entstehen, sondern einfach schauen, dass man vorher schon gut genug arbeitet, dass die Tiere gesund bleiben. Und deswegen fand ich das total schön, das Thema, was du vorgeschlagen hast für die Podcast-Folge, weil es einfach super gut zu meiner Arbeit passt.
Ja, ich finde das auch sehr schön. Ich wünschte mir, dass das auch alle Leute beim Hundetraining mal mehr beherzigen würden, dass sie rechtzeitig in die Hundeschule kommen und nicht immer erst, wenn das Problem da ist. Ja, aber genau deswegen fand ich es halt auch so schön, dich mit einzuladen. Letztendlich, wir arbeiten ja schon, für die, die es nicht wissen, schon länger zusammen und ich schicke ja auch immer gerne Kunden zu dir, wenn ich Themen habe, vor allem, wo es vielleicht auch ein bisschen um auffälliges Verhalten geht und sowas, ist immer ganz gut, ja auch abzuchecken, ob der Hund vielleicht Schmerzen hat. Und deswegen finde ich es auch eigentlich echt schön, mal darüber zu sprechen. Genau darum wird es ja heute in dem Podcast gehen. Dieses Thema, das erste Hundejahr. Also was ist eigentlich etwas, worauf ich achten muss, vor allem in Bezug eben auf alles, was Physis angeht. Also es gibt ja so ganz viele Themen, die sich auch immer wieder halten, die auch bei mir in der Hundeschule immer wieder angesprochen werden. Da werden wir auch heute im Laufe des Podcasts drüber reden, so Sachen wie, darf mein Welpe eigentlich irgendwo schon hinspringen, hochspringen? Wie lange darf der eigentlich Gassi gehen? Darf der eigentlich Treppen laufen? Also ich kenne Leute, die ihren Hund das erste halbe Jahr die Treppe hochtragen und dann ist der Hund total überfordert, wenn er das erste Mal Treppe laufen muss. Also Sachen werden wir heute besprechen und deshalb finde ich es total großartig, dass du da bist. Ich würde sagen, zum Einsteigen fangen wir eigentlich mal, gehen wir so mitten rein. Und fangen wir damit an, warum ist es überhaupt so wichtig, grundsätzlich schon im ersten Jahr so auf Sachen zu achten? Also warum macht man das eigentlich, dass man sagt, der Hund darf noch nicht sich so viel belasten, der Hund darf so viele Dinge nicht oder man muss auf viele, viele Dinge achten. Warum ist das eigentlich so?
Grundsätzlich legen wir im ersten Lebensjahr ja so die Grundlage für das komplette weitere Leben. Das gilt für alle Bereiche, sowohl für das Sozialverhalten als auch so für das Kennenlernen von allen möglichen Sachen und eben auch im körperlichen Sinn. Beim Hund ist es so, dass wir 2 Wachstumsphasen haben. In der primären Wachstumsphase findet erstmal das Knochenwachstum statt, dass der Hund wirklich so die Länge, die Schulterhöhe bekommt, die er am Ende kriegen soll. Und im sekundären Wachstum geht es dann sozusagen nochmal in die Breite. Dann nimmt der Hund nochmal an Muskelmasse zu. Und dieses primäre Wachstum, das passiert eben grob im ersten Jahr. Und in dieser Phase, wo die Knochen noch wachsen, sind sie eben auch besonders anfällig für irgendwelche Verformungen oder auch ja, Fehlentwicklungen im Prinzip. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass man im ersten Jahr guckt, dass da alles gut läuft, damit der Hund dann einfach ein gesundes Leben vor sich hat.
Ich finde, das sieht man auch total oft. Vor allem in Welpenschulen fällt mir das immer wieder auf, wenn ich dann die kleinen Mäuschen dann da habe und auf einmal kommen die und sind einfach doppelte Länge, aber es fehlt noch an der Breite.
Ja, total.
Und du denkst so, wo will der noch hin? Das, ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, dass viele wissen das nicht, aber vor allem bei den großen Rassen ist das ja auch häufig irgendwie so ein großes Thema, beziehungsweise ich finde, es fällt auch extrem auf, dass wenn die dann vor allem in der Welpenschule sind, die sind mega tapsig. Also man hat so das Gefühl, wenn die rennen, dann schmeißen die einfach nur alle Viere von sich, fallen über sich selbst und es scheint irgendwie alles noch total instabil zu sein.
Ja, ist auch so. Genau. Also zum einen sind die körperlich auch wirklich noch instabil, weil die Knochen eben viel auch noch verknöchern müssen. Das ist am Anfang wirklich noch knorpelige Struktur. Ist auch ganz spannend, wenn man mal so ein Röntgenbild von einem Welpen sieht. Da sind wirklich einfach ganz große Lücken, wo eigentlich die Gelenke sind, weil das alles noch knorpelige Struktur ist und nicht verknöchert. Und zum anderen hast du ja auch noch die Gehirnentwicklung, die auch noch stattfindet. Das heißt, die Koordination ist, wenn die jung sind, auch wirklich noch nicht so ausgereift wie bei einem erwachsenen Hund. Und das heißt, sie sind auch von der Ansteuerung noch nicht so weit und dadurch kommt auch dieses tapsige, instabile. Das sieht nicht nur so aus, sondern das ist auch wirklich noch so, dass sie körperlich instabiler sind und das auch noch nicht so gut ansteuern können. Und dann kommt halt dieses süße Welpentapsige zustande.
Ja, wenn das so ist, also es gibt ja so ganz, ganz viele Theorien darüber, wie viel darf mein Welpe sich eigentlich bewegen? Also ich predige ja auch immer, vor allem wenn die noch ganz jung sind, dass ich immer Macht keine Gassi-Touren, also geht mit dem Hund raus, seid irgendwo, sodass er sich bewegen kann oder lauft auch gerne mal über eine Wiese, aber ihr müsst keine Strecken zurücklegen. Und ich finde es auch immer schwierig, eine pauschale Sache zu sagen, von wegen so, es gibt ja diese Regeln, die man so hört, pro Monat 5 Minuten und sowas, finde ich aber schwierig, weil ich finde, ab einem gewissen, ab 5, 6 Monate, finde ich, stimmt das auch irgendwie schon gar nicht mehr, weil dann passt das ja irgendwie nicht so richtig. Und ich finde, es ist auch immer sehr individuell. Wie würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, oder was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, wie lange darf ich denn mit meinem Hund draußen unterwegs sein?
Genau, ich fange mal von der anderen Seite an. Also erstmal stimme ich dir total zu, dass pauschale Aussagen schwierig sind. Und beim Hund kommt eben noch dazu, dass sie ja in ihrem ausgewachsenen Zustand wirklich sehr unterschiedlich groß sind. Und das Wachstum, das dauert je nach Hunderasse eben auch ganz unterschiedlich lange. Also diese primäre Wachstumsphase, bei kleineren Rassen ist es oft so, dass schon so nach dem 8. Monat ungefähr, dass die ausgewachsen sind. Bei größeren Hunden kann es auch mal länger dauern als ein Jahr. Das heißt, da haben wir schon Unterschiede, wo wir einfach dann drauf Rücksicht nehmen müssen. Und dann gibt es in der Physiotherapie ein Modell, nennt sich MDBB-Modell, also das mehrdimensionale Belastbarkeitsbelastungsmodell. Und da geht es darum, dass,
Voll der Zungenbrecher.
ja, genau, geht es darum, dass wir eben eine Struktur haben, die eine gewisse Belastbarkeit hat. Und dann kommen Belastungsreize da drauf. Und wenn der Belastungsreiz deutlich größer ist als die Belastbarkeit von der Struktur, dann entsteht ein Schaden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und das heißt, wir haben eben das Thema, dass wir auf der einen Seite natürlich versuchen, diese Belastbarkeit zu erhöhen, dass die Strukturen stabiler werden, aber auf der anderen Seite aufpassen müssen, dass wir das nicht mit einer Belastung tun, die zu hoch ist für die Struktur. Und das ist eben so ein bisschen der Knackpunkt bei den Welpen, weil die eben wirklich noch nicht so belastbar sind, aber ja trotzdem alles entdecken wollen, super viel Energie haben. Das heißt, wir brauchen schon ein gewisses, ja, Training, wenn man es so nennen will. Aber wir müssen eben aufpassen, dass das nicht zu viel wird.
Und woran erkenne ich, dass mein Hund jetzt bereit ist, wirklich belastet zu werden? Kann ich das, lasse ich das feststellen oder ist das mehr so, dass man sagt, ja, so nach einem Jahr kann man davon ausgehen?
Genau, also es gibt schon so Richtwerte. Ich habe jetzt extra mal aus der Literatur was mitgebracht. Da ist zum Beispiel Bewegungsplan für Welpen ab der 8. Woche. Und da wäre die Empfehlung, dass man 8. bis 12. Woche ruhig schon so eine Viertelstunde mal mit denen laufen gehen kann als Größenordnung. Aber dann kommt es eben auch darauf an, wie man das macht. Also so diese Spaziergänge, dass man da wirklich auch eine kontinuierliche harmonische Bewegung mehr hat. Weil das, was wirklich einen erhöhten Belastungsreiz gibt, das sind diese abrupten Bewegungen. Also losschießen, dann stoppen, enge Wendungen machen. Und so diese ganzen Sachen sind die, die eben im Zweifel eine Überlastung auf die Strukturen geben. Das heißt, es ist vor allem wichtig, da die Balance zu finden, dass man eben auch diese andere Bewegung hat, die dann wirklich auch ein sinnvolles Aufbautraining macht und die Belastbarkeit steigert. Und wenn es eben in diesem Rahmen von einer harmonischen, gleichmäßigen Bewegung ist, wo der Welpe wirklich auch an einem mitläuft, nicht die ganze Zeit nur rumtobt, dann schaffen die das eben auch gut. Da gibt es sogar eine Studie zu, dass da kein erhöhtes HD-Aufkommen oder so ist, wenn man eben diesen Zeitraum schon mit den Welpen läuft. Aber so eben dieses wilde Toben, das ist was, was man doch ein bisschen einschränken muss.
Und einschränken heißt ja jetzt nicht, die dürfen nicht toben, sondern einschränken heißt ja jetzt, das sollten die nicht eine Stunde, 2 Stunden am Stück machen.
Genau, weil Welpen eben einfach auch noch nicht so ein gutes Körpergefühl haben, dass sie irgendwie von selber merken würden, wenn es zu viel ist, sondern das merken sie erst danach, wenn es schon zu spät ist. Und ich würde zum Beispiel auch gucken, welche Hunde ich mir aussuche zum Spielen. Also wenn ich jetzt einen sehr kleinen Hund habe, dann würde ich den vielleicht nicht mit einem sehr großen Hund spielen lassen, weil was wir eben immer vermeiden wollen, sind auch diese Stürze und dass sie, ne, also alle stumpfen Traumata, dass sie irgendwie so umgerammt werden oder diese Sachen, weil das einfach sind, wo Sachen sind, wo sie dann in eine Fehlhaltung gehen können und was dann das Knochenwachstum negativ beeinflussen kann. Das heißt, ich würde mir eben für meinen Welpen schauen, dass ich vielleicht so 1 bis 3 Spielkumpels habe, wo ich weiß, die spielen ganz schön, die werden auch nicht zu wild.
Und also im Grunde kann man dann sagen, um auf meine Frage zurückzukommen, dass es eigentlich nicht so einen Zeitpunkt gibt, wo man sagt, so ab jetzt, sondern dass es eigentlich mehr darum geht, dass man sagt, man sollte das nach und nach über das Jahr langsam aufbauen, dass der Hund so grob nach einem Jahr oder es gibt ja auch Rassen, wie du ja sagst, die sehr viel länger brauchen mit dem Ausgewachsensein. Aber so nach 1,5 Jahren spätestens, und da reden wir ja von ganz viel von so ganz großen Rassen, so Herdenschutzhund und was weiß ich was alles. Aber ich sag mal, der Durchschnittshund ist ja so mit einem Jahr ungefähr an einem Punkt, wo er ja sag ich mal, fertig entwickelt ist, dass man sagt, okay, bau das ganz langsam auf. Auch gerne eine gleichmäßige Bewegung, aber die ganz am Anfang halt wirklich kurz und dann nach und nach, dass man wirklich sagt, es muss auch trainiert werden und nicht, wir machen jetzt ein Jahr lang nichts und danach geht's aufs Fahrrad.
Genau, ja, gerade auch, weil du in dieser Wachstumsphase eben eine sehr hohe Anpassung von dem Gewebe hast und es passt sich an die Belastungsreize, die es kriegt. Das heißt, wenn du jetzt in diesem ersten Jahr, ich sag's mal übertrieben, nur zu Hause bist und gar nichts machst mit deinem Hund, dann wird er viel weniger belastbar sein als einer, der schon auch so eine langsame Belastungssteigerung schon erfahren hat. Also es ist eigentlich eine gute Zeit, um eben den Körper auf die Belastung, die man später haben möchte, vorzubereiten. Und da darf man dann schon auch ein bisschen unterscheiden, je nachdem, wo man mit dem Hund hin will, ob das einfach ein Familienhund ist oder ob man dann auch wirklich in den Sport möchte.
Okay. Ja, ich hatte das in meinem letzten Podcast, da wo es vor dem Hundekauf ging, da hatten wir das Thema gehabt, so mit diesen sportlichen Hunden. Und eine Trainerkollegin von mir, die auch immer gesagt hat, ich muss, wenn mein Hund schon die Tendenz hat zum Marathonläufer, muss ich nicht jeden Tag mit dem auch noch trainieren, weil der ist sonst irgendwann an einem Punkt, wo der quasi, die werden sehr schnell zum Leistungssportler. Und wenn ich dann ständig einen Leistungssportler habe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich ständig Leistungssport bringen muss. Und sie hat auch gesagt, sie hat Hunde, die sind einfach so sportlich, aber sie fährt mit denen gar nicht so viel, weil sie sagt, ich brauche die nicht auch noch zu trainieren. Damit das auch irgendwo im Rahmen bleibt.
Ja, genau, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das kommt auch dazu. Also ich würde auch die Auslastung von meinem Hund nicht rein auf der körperlichen Ebene machen, sondern schauen, dass ich den vor allem geistig auch auslaste, sodass du eben auch relativ früh schon so ein bisschen Nasenarbeit dazu nimmst und so diese Sachen, dass du einfach auch kognitiv einfach was für ihn machst, weil du ansonsten genau das Problem hast, was du beschrieben hast, dass du den Hund konditionell einfach so hochfährst, dass du es gar nicht mehr schaffst, irgendwann den körperlich auszulasten. Also
Zumal ich als Hundetrainerin
genau.
noch der Meinung bin, dass das erste Jahr schwer darauf liegen sollte, vor allem bei den leistungsstarken Hunden zur Ruhe zu kommen und eben nicht Leistung zu bringen. Weil ich habe das, also gut, meine ist jetzt 15, aber ich habe ja die, sage ich mal, schon die wissenschaftliche Fraktion Arbeitshund immer gehabt und anschalten kannst du die immer. Du musst nicht trainieren, die anzuschalten. Du musst trainieren, sie abzuschalten. Und wenn der Abschalter funktioniert, dann der Anschalter funktioniert immer, den brauchst du nicht weiter.
Ja, was da auch ganz spannend ist, so von der Trainingsphysiologie. In dem Moment, wo du eben diesen Trainingsreiz setzt, dann gibst du dem Körper den Impuls, dass er sich anpassen soll. Aber die Anpassung passiert in der Pause. Das heißt, wenn du einen positiven Trainingseffekt haben möchtest, brauchst du zwingend danach eine Regenerationszeit, dass der Körper auch Zeit hat, das Ganze umzusetzen. Wenn du nicht genug Pausen machst, dann baut dein Hund eher ab und wird wieder schwächer in den Strukturen. Und es kann ja auch immer sein, dass da irgendwelche Mikroläsionen, also so ganz kleine Risse in die Muskulatur kommen oder so. Das ist normal, das passiert, aber der Körper braucht Zeit, das zu reparieren wieder. Und wenn er die nicht kriegt, dann wird das Gewebe eben schwächer statt stärker. Also Ruhepausen total wichtig.
Ja,
Ist
das
auf
ist
jeden
ja
Fall
auch,
nötig.
ich hatte ja einmal schon eine Folge gehabt mit einer, die im Zukunftssport arbeitet und die sagt auch, sie macht Leistungssport mit ihrem Hunden, aber sie macht das nicht jeden Tag 1, 2 Stunden, sondern sie macht das vielleicht dreimal die Woche eine halbe Stunde oder so oder eine Dreiviertelstunde, weil das schon wirklich Leistung für den Hund ist, ne? Was würdest du denn sagen, so zum Thema Treppensteigen? Ist ja auch so was, das man ganz, ganz häufig hört beim Hund, dass bloß nicht mit dem Welpen Treppensteigen.
Genau, also es ist auch so ein bisschen, was du gesagt hast, ne? Es geht ja auch nicht nur um das Körperliche, sondern auch um die kognitive Gewöhnung. Und insofern bei einem durchschnittlich großen Hund würde ich das gerade in einem kontrollierten Rahmen ruhig machen. Also ich würde ihn jetzt auch nicht die Treppe runterrasen lassen, dass er sich am Ende noch irgendwie überschlägt und stürzt dabei. Aber so in einem normalen Tempo kann er die ruhig auch mal hoch und runter gehen. Da passiert normalerweise nichts, wenn ich jetzt wirklich einen Chihuahua habe oder so. Ne, der dann jedes Mal richtig springen muss, da würde ich mir vielleicht überlegen, den am Anfang dann doch eher mal zu tragen. Aber bei einem Hund, der das in einem normalen Schritt schafft, die Treppe zu laufen, kann man das ruhig machen.
Zumal es ja auch wirklich trainiert werden muss, ne? Das ist ja, also dieses Kognitive, wie laufe ich eine Treppe hoch, ist halt wirklich auch gar nicht so einfach. Das muss ja auch mal gelernt werden, so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Wenn du einen Hund hast, der am Ende bei 30 Kilo rauskommt, den wirst du ja dann auch relativ bald nicht mehr tragen.
Ja, und ich glaube, es kommt ja auch noch an, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich wohne jetzt im 4., 5. Stock, muss ich ja den Welpen nicht alle Treppen laufen lassen, dann kann ich ja auch wirklich sagen, da wären wir auch wieder beim Thema diese kontinuierliche Belastung, ja, dass man wirklich sagt, dann lass den doch 1, 2 Treppen laufen und den Rest trägst du ihn vielleicht für den Anfang. Und dann kommt nach und nach eine Treppe mehr dazu.
Genau, es ist ja meistens so dieses gesunde Mittelmaß, was man finden muss und was für uns Menschen immer relativ schwer ist, weil das muss man halt immer reflektieren. Ein Extrem wäre immer leichter umzusetzen. Ist entweder immer oder gar nicht, das ist einfach. Aber dieses so mit ein bisschen Menschenverstand ein sinnvolles Maß zu finden.
Was würdest du denn sagen? Wir hatten ja jetzt noch, also wir haben jetzt so das Thema HD, hattest du schon ein bisschen angesprochen, ist ja so das, was, sage ich mal, die meisten Hundebesitzer kennen als Begriff her, ist ja jetzt auch nicht die einzige Erkrankung, aber ist so sowas, was so sehr in aller Munde ist. Aber es ist ja nicht nur die Belastung, die da so ein bisschen Thema wird, sondern auch Ernährung. Also wir brauchen jetzt natürlich nicht auf komplett Ernährung eingehen oder sowas. Das ist ja jetzt gar nicht das Hauptthema, aber ich glaube, dass das ja auch was ist, was irgendwo eine Rolle spielt. Also, was würdest du denn Hundebesitzern mitgeben, wenn die sagen, was muss ich so machen, damit mein Hund bloß nicht zu schnell, zu viel wächst und falsch sich zusammenbaut, sozusagen?
Genau, da muss man bei der Ernährung eben vor allem darauf achten, dass sie nicht zu energiereich ist, weil man damit das Wachstum extrem ankurbeln kann. Und genau, wir eben nicht wollen, dass er zu schnell in die Höhe schießt, weil dann einfach die körperlichen Strukturen nicht mehr gut mitkommen. Also auch da wieder, er braucht natürlich schon entsprechend Protein, um alles aufzubauen, um die Baustoffe zu haben, um sowohl die Muskulatur als auch Knochen aufzubauen. Aber wenn es zu viel ist, dann ist es eben auch wieder problematisch.
Also ich werde ja eine Folge auf jeden Fall noch haben zum Thema Ernährung. Da werde ich das Thema ja auch nochmal durchgehen. Da werden wir dann nochmal näher drauf eingehen, was genau, worauf man achten muss. Aber würde ja jetzt sonst auch den Rahmen sprengen. Was würdest du denn sagen, was du so aus deiner Berufserfahrung vielleicht so ein bisschen mitbekommen hast, was vielleicht schon Sachen waren oder vielleicht kannst du da schon was berichten, wo du sagst, oh, hätte man da im ersten Jahr drauf geachtet, wäre es nicht passiert? Hast du da was?
Ich würde es wieder von der anderen Seite erzählen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer, genau zu wissen, woher kommt jetzt was. Also man kann ja immer nur so Vermutungen anstellen, gerade weil man ja auch im Alltag von dem Hund nicht so dabei ist. Aber was eben ganz spannend ist, gerade so dieses Thema HD. In meiner Ausbildung habe ich das auch noch so gelernt, dass das vor allem eine genetische Komponente hat. Hat es auch bestimmt, aber mittlerweile geht man davon aus, dass da eben auch ganz viele Umwelteinflüsse auch eine große Rolle spielen. Und gerade eben auch diese Bewegung im ersten Jahr, weil eben auch das. Also das Hüftgelenk, das hat ja hier den Gelenkkopf vom Oberschenkelknochen und vom Beckenknochen liegt da diese Hüftgelenkspfanne drüber. Und diese Pfanne, die bildet sich in dem ersten Jahr auch noch aus. Und zwar passiert es durch die Belastung von dem Knochen, der da drin liegt, dass der diese Pfanne auch noch mitformt, was ja eigentlich auch sinnvoll ist, dass das gut zusammenpasst. Aber wenn wir da Fehlbelastungen haben, dann formt sich das eben in eine ungünstige Richtung und kann dann auch infolge von einer Überlastung zum Beispiel zu einer HD kommen. Und insofern wäre das eben was, worauf man einfach achten kann. Und was ich da auch ganz spannend finde, ist, dass es oft eben auch schon so kleine Schonhaltungen sind, die man erstmal gar nicht so ernst nimmt, die vielleicht der Hund sogar so gut kompensiert, dass er gar nicht richtig lahm geht oder eben auch eine Lahmheit, die mal da ist, wieder verschwindet, wo man dann oft denkt, man kann erstmal abwarten. Und im Pferdebereich haben wir das schon relativ flächendeckend, dass es mittlerweile auch wirklich so Lahmheitsdiagnostik technikgestützt gibt, dass man ja, dann teilweise auch dann mit KI-Auswertung und eben über Videos, wo dann wirklich geguckt wird, ist es symmetrisch, ist es asymmetrisch. Und beim Hund ist es, soweit ich das weiß, noch nicht ganz so flächendeckend, aber es gibt mittlerweile auch Techniken, das zu messen. Und da sogar auch ein Programm für Welpen extra, wo man da wirklich gucken kann. Das kommt leider aus der Schweiz. Ich glaube, bei uns ist es noch ein bisschen schwierig zu bekommen. Genau, aber das fand ich total spannend, dass man da eben wirklich auch so die Feinunebenheit, also die feinen Asymmetrien, die man mit dem Auge noch gar nicht so wahrnimmt, auch schon entdecken kann. Und dann eben, indem man das ausgleicht, da wirklich auch eine gute Prävention betreiben kann. Und wir haben jetzt zwar das Problem, dass wir so diese wirkliche Messtechnik nicht haben, aber das ist auch so was, auch so in Richtung anderer Therapeuten, dass man da wirklich auch sehr, sehr fein und detailliert darauf achtet, dass man das wirklich ernst nimmt beim Welpen, wenn er irgendwie schon so eine leichte Schiefe hat oder so. Dass man schaut, dass man da therapeutisch auch rangeht und das ausgleicht, weil daraus sich eben noch viel mehr entwickeln kann, gerade in diesem ersten Jahr in der Wachstumsphase. Und insofern wäre das eben was. Also ich hatte auch schon teilweise Hunde, die auch dann in diesem ersten Jahr schon operiert wurden, HD. Dann es gibt ja verschiedene Methoden. An einen Fall, den ich mich jetzt erinnere, der hatte dann nur eine Femurkopfresektion. Also das heißt, dass der Oberschenkelkopf wirklich entnommen wird und dann das Hüftgelenk nur noch muskulär gehalten wird, was auch für diesen Hund erstmal super funktioniert hat. Wo ich eben immer ein bisschen Bedenken habe im Alter, wie gut das dann noch funktioniert, einfach wenn die dann anfangen, Muskulatur abzubauen. Und insofern ist natürlich auch da, wenn das funktioniert, eine Prävention zu machen, super. Ich muss gestehen, als ich diesen Patienten hatte, war ich auch noch nicht so weit vom Wissen, dass ich jetzt das heute beurteilen kann, ob das bei dem Hund genetisch war oder ob der auch zu viel zu wild gespielt hat. Das habe ich damals noch nicht so genau nachgefragt.
Ja, ich glaube, vor allem dieses genaue Beobachten seines Hundes. Ich glaube, wenige von uns haben ja, sage ich mal, die Erfahrung oder die Ausbildung zu wissen, wie läuft ein Hund richtig und wie nicht, um Kleinigkeiten, sage ich mal, zu entdecken. Was aber, finde ich, oft sehr, sehr auffällig ist, was meiner Meinung nach aber ganz oft als, ja, der läuft halt so abgetan wird, sind die kleinen Hunde. Die kleinen Hunde, die dann mit den Hinterläufen, also die entweder schon mit allen Vieren sehr gerade laufen oder mit den Hinterläufen viel springen und hinten immer so hochhüpfen. Oder eben auch die, die dann, also die haben ja sowieso ganz oft Probleme mit den Kniegelenken, die dann wirklich, oder Bulldoggen, ich hatte letztens eine Bulldogge im Training gehabt, da habe ich dann auch gefragt, vorher schon, weil es lag, es war Thema Aggression gegenüber anderen Hunden. Und ich hatte vorher schon dann gefragt, wie sieht es denn aus, ob er irgendwie Schmerzen hat. Bulldog ist ja sowieso so, Tamahanken sagte mal, genetischer Schrotthaufen. Nicht meine Worte. Und das Ding ist, dass dann wurde das beneint. Nee, nee, alles gut, läuft total gut. Und wir gehen los und sie hüpft. Sie hüpft hinten. Sie hat hinten gehüpft. Sie hat ihr Bein nicht belastet. Und ich sage, die hüpft ja, die läuft ja gar nicht richtig rund. Ah ja, stimmt, jetzt wo sie das sagen. Und da ist mir mal aufgefallen, dass es wirklich so ist, dass vielleicht auch, weil man das vom Hund vielleicht auch gar nicht anders, dass so einfach normal ist für viele, dass sie sagen, ja, das ist halt so, die hüpft halt hinten ab und zu. Und ich glaube, das ist das, was ich Menschen gerne mit auf den Weg geben würde, vor allem Ersthundebesitzern. Hunde zeigen Schmerzen nicht dadurch, dass sie aufjaulen und dann nicht mehr gehen. Das ist beim Hund nicht so. Der Hund macht das, der Hund kompensiert das und es ist unsere Aufgabe als Hundebesitzer, darauf zu achten, bewegt er sich da ein bisschen unsauber, springt er vielleicht ein bisschen, zuckt er zusammen, wenn ich ihn berühre und so weiter. Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, das stimmt. Also erstmal dieses, ja, das war schon immer so, das kann dann ja nichts sein. Das höre ich auch sehr oft, sowohl bei Hunden als auch bei Pferden. Können halt leider auch schon lange Schmerzen haben. Also es ist leider kein Argument, nur weil sie das schon länger zeigen, dass da nichts ist. Und genau, also ich erlebe das auch sehr unterschiedlich. Es gibt Hundebesitzer, die super informiert sind und die wirklich ihren Hund komplett toll lesen. Und dann gibt es auch Hundebesitzer, ja, die wirklich sehr wenig wahrnehmen. Und was du sagst, ist mal klar, so ein Hüpfen finde ich auch schon ein sehr deutliches Verhalten. Das zeigt auf jeden Fall, dass da ein Problem ist. Und dann auch, was du schon angesprochen hast, eben zum Beispiel ein aggressives Verhalten. Das kann auch wirklich eine Schmerzproblematik sein unter Umständen. Einfach weil die Hunde ja auch merken, wenn sie sich zum Beispiel, wenn sie nicht mehr so fit sind, nicht so gut wegkommen, sich nicht so gut wehren können. Und dann gibt es eben entweder die Hunde, die sich zurückziehen und so passiv werden, oder die Hunde, die dann schon mal vorsorglich die anderen auf Abstand halten wollen. Und dann einfach schon mal von vornherein aggressiver reagieren, damit die anderen sie bloß hoffentlich in Ruhe lassen und gar nicht erst irgendwie zu ihnen kommen. Genau, das ist was. Oder auch in der Physiotherapie sagen wir so ein eingeschränktes Komfortverhalten. Also wenn der Hund auf einmal nicht mehr so ganz kreuz und quer liegt, wo man sich immer denkt, wie kann das gemütlich sein? Genau, oder halt auch weniger Lust hat zu spielen. Das sind auch alles schon Hinweise, dass da irgendwas nicht stimmt. Also im Prinzip, wenn er vorher einfach auch so ein sehr aufgewecktes Verhalten gezeigt hat und das plötzlich weniger wird, dann ist es auch immer schon mal ein Signal, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, ich merke das auch bei meiner. Also die hat früher ja auch immer so auf dem Rücken gelegen, alle Viere von sich gestreckt und sowas. Das macht die halt schon lange nicht mehr. Also das ist, ja gut, mit 15 darf man das auch.
Genau, sie hat ja auch ihre gesundheitlichen Themen, das kennst du ja.
aber ich glaube, das ist wirklich was, dieses einfach mal durchchecken lassen vielleicht auch. Also ich habe es halt leider auch schon erlebt, dass wenn man dann zum Tierarzt geht und sagt, bitte einmal durchchecken lassen, dass die halt das nicht ganz so ausführlich machen wie ein Physiotherapeut. Also das, und das, ich meine das nicht bewertend. Ich weiß, die haben da auch ganz andere Zeiträume und sowas. Aber ich finde, es macht schon manchmal Sinn, vor allem finde ich so, vielleicht mal nach einem halben Jahr und nach einem Jahr einfach zu sagen, hey, lass doch mal eine Physiotherapeutin drüber schauen, weil vor allem im ersten Jahr kann man einfach noch so viel retten und auch für die Zukunft vielleicht auch verhindern. Das ist ja auch eine tolle Sache. Und die sehen einfach nochmal ganz andere Sachen in der Ganganalyse. Das sind ja Sachen, die macht ein Tierarzt ja in dem Ausmaß einfach gar nicht, weil es ja gar nicht mit dabei ist. Da wird dann gecheckt, ob die Wirbelsäule okay ist und ob die Hüfte okay ist. Aber so eine Ganganalyse oder auch einfach mal wirklich komplett durchchecken, das macht ja schon Unterschied, ob man da eine Stunde oder anderthalb Stunden beim Hundephysiotherapeuten verbringt oder ob der Tierarzt das kurz bei der Untersuchung mal kurz, sag ich mal, das Nötigste abcheckt.
Ja, das stimmt. Ich denke, auch wenn, dann brauchst du einen spezialisierten Tierarzt, der wirklich genau darauf sich spezialisiert, dann machen die es, glaube ich, auch schon sehr ausführlich und gut. Genau, und wie du sagst, als Tierphysiotherapeut, man hat einfach zeitlich ganz andere Möglichkeiten und hat ja auch diese Spezialisierung auf dem Bewegungsapparat. Und insofern finde ich auch, dass das sinnvoll sein kann. Es ist ja auch im Vergleich mit einem Tierarzt relativ wenig Geld, was man da bezahlt, eben für eine Prävention. Wenn dann später wirklich was ist, zahlt man deutlich mehr. Und was eben auch ganz gut ist, ist, wenn der Hund es auch einfach schon mal kennengelernt hat, weil wenn dann irgendwann mal was sein sollte, dass man das in einer Akutsituation braucht, wo der Hund auch wirklich Schmerzen hat, da ist es dann manchmal schwierig, dann zum ersten Mal ranzugehen an den Hund. Es ist viel leichter, wenn die es vorher schon mal kennengelernt haben und dann eine positive Erfahrung gemacht haben. Das hatte ich auch tatsächlich ab und zu, so gerade bei jungen Hunden, wenn dann zum Beispiel wegen HD eine OP anstand, dass die Besitzer vorher schon ein, zwei Termine gemacht haben und gesagt haben, hier, wir wollen, dass der Hund jetzt vor der OP schon mal alles kennenlernt, dass der dann frisch operiert hier einfach nicht so aufgeregt ist und schon mal weiß, was auf ihn zukommt. Das fand ich zum Beispiel super, dass wir einfach mit dem, ja, nicht gesunden, aber zumindest nicht frisch operierten Hund dann schon mal starten konnten.
Ja, cool, tolle Sache. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir reden jetzt die ganze Zeit von Hüfte, Beine und Rücken. Aber da ist ja noch der Nacken und der Kopf und der Schädel. Und da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Das ist ja auch so eine Sache, die viele nicht auf dem Schirm haben, dass vor allem die Rassen, die eben mit der Thematik kommen, runder Kopf, rundgezüchteter Kopf, weil es süß ist, so Chihuahua und Cavalier King's Charles Spaniel und Doggen und also Bulldoggen und dass die ja tatsächlich auch wirklich auch so Themen haben können wie Kopfschmerzen und sowas. Und das können die ja auch nicht sagen. Und das merkt man ja auch nicht, wenn man draufdrückt. So wie beim Rücken, wenn man draufdrückt und der Hund zeigt einen Schmerz, ja.
Stimmt.
Und ich finde, das ist was ganz untergeht, dass man sagt, oh ja, der kleine Hund, der ist so aggressiv oder der ist so gereizt oder sowas. Ja, aber wie würde man beim Menschen Kopfschmerz feststellen, wenn er es nicht aussprechen könnte?
Ja, stimmt. Meistens gar nicht, wie auch bei den Tieren.
Ja, und das sind halt so Themen, wo ich immer sage, lasst es mal durchchecken. Es lohnt sich wirklich, einfach mal drüber gucken zu lassen. Jetzt haben wir ganz viel über Knochen auch gesprochen und die Entwicklung davon. Welche Rolle spielt denn so Thema fehlende Muskulatur vor allem, wenn sie dann eben schon, sage ich mal, so, wir haben ja Thema Aufbaumuskulatur gehabt. Was ist denn, wenn der Hund nicht Muskulatur richtig aufbaut? Was sind die Konsequenzen davon?
Also meinst du jetzt erstmal einfach so, was das für den Bewegungsapparat bedeutet, nicht
Ja,
was Ursachen sein können?
genau.
Genau, also die Muskulatur, die hat unter anderem auch eine stabilisierende Funktion auf die ganzen Gelenke. Also das heißt, der Hund kann über die Muskulatur einfach auch das abfangen, wenn da mal eine Überlastung oder ein zu großer Reiz drauf kommt, dann kann er die Muskulatur anspannen und so das Gelenk schützen. Und wenn er eben keine gute Muskulatur ausgebildet hat, dann hat er natürlich auch einen eingeschränkten Schutzmechanismus in dem Moment. Das heißt, nee, genau, das ist schon mal ein Aspekt.
Ich gehe mal von aus, dass es beim Hund ja auch ganz genauso ist, dass Muskulatur sich ja genauso einfach ausbildet, dementsprechend, was auch gebraucht wird. Ich finde es auch immer so eine Sache, was auch immer unterschätzt wird, dieses auch Koordination lernen. Also ich komme da auf eine Freundin zurück, die hat einen Hund bekommen aus dem Tierschutz. Und dieser Hund wurde in einer Zwinganlage gehalten. Der war schon, ich weiß es nicht, 3 oder 4 Jahre alt, als sie ihn bekommen hat. Also gar nicht Thema erstes Jahr. Und der konnte nicht laufen, der konnte nicht rennen. Also das war wirklich, ich habe das noch nie gesehen. Aber dadurch, dass der in den ersten Lebensjahren nie wirklich gerannt ist, hatte er nicht nur keine Muskulatur, sondern wenn der gerannt ist, ist der gerannt wie ein Welpe. Also der wirklich einfach seine 4 Beine nicht koordiniert bekommen hat. Der ist so oft beim Rennen einfach gestürzt, weil er es nie gelernt hat.
Ja, genau, das ist dann wieder Thema, was im ersten Jahr verpasst wurde.
Ja.
Und was dann eben später Probleme bereitet. Und da natürlich ganz extrem, wenn dann auch eben das Gehirn, das entwickelt sich natürlich schon, aber wenn der Input von außen einfach komplett fehlt, dann entsteht da eben auch so ein Entwicklungsdefizit, weil wenn der Körper sich nicht ausprobieren kann, kann er es auch nicht lernen.
Deswegen finde ich halt auch so Sachen wie zum Beispiel mit dem Hund im ersten Jahr Gleichgewichtsübungen zu machen, irgendwo mal über einen Baumstamm drüber balancieren, ja, oder irgendwo dann auch eben dann mal auf einen Baumstumpf hochspringen oder mal runterspringen, dass man das eben nicht in einem extremen Ausmaß, aber dass man das eben macht, weil es im ersten Jahr so wichtig ist, es zu erlernen.
Ja, total. Und genau das spielt rein und dann ja auch so diese ganze Umweltgewöhnung, je nachdem, was ich mit meinem Hund machen möchte. So, wenn ich vielleicht auch öfter mal Bus oder Zug fahren muss oder in der Stadt unterwegs bin. Also, das sind ja auch alles Dinge, wo man schon mal anfangen sollte, die dran zu gewöhnen. Und das heißt, man hat ja auch einfach schon super viel zu tun mit so einem jungen Hund.
Was würdest du denn sagen, was sind denn Schmerzsymptome beim Hund? Also worauf sollte ich im ersten Jahr achten, dass das auf jeden Fall vielleicht nicht auffällt? Du hattest schon gesagt, veränderte Liegepositionen und ähnliches, das ist zum Beispiel ein Hinweis, aber worauf achtest du noch? Also was sind so Sachen, die du sagen würdest oder abfragen würdest und dir angucken würdest?
Genau, also was zum Beispiel jetzt, was wirklich sichtbar noch auffällig ist, ist, wenn die irgendwelche Knabberstellen haben, wo man wirklich schon sieht, dass Fell fehlt, vor allem auch im Bereich von Gelenken. Das kann auch immer ein Hinweis auf Schmerzen sein. Oder auch gerade wenn so in der Vorhand, also Halsbereich bis Schulterbereich, irgendein Problem ist, dann kann es auch sein, dass sie sich da zum Beispiel sehr häufig kratzen, aber jetzt eigentlich keine Allergie haben oder so. Wo man auch aufmerksam werden kann, ist, wenn Hunde sehr anfällig sind für Krankheiten oder so, dass das Immunsystem nicht richtig arbeitet. Weil Schmerzen eben auch immer Stress machen und Stress unterdrückt die Funktionsfähigkeit vom Immunsystem. Und das heißt, das wäre auch sowas, wo man dann über zwei Ecken auch nochmal aufmerksam werden kann, ob da vielleicht ein Thema ist oder ob das eine andere Ursache hat. Also im Prinzip, ja, alles,
Wie
was nicht
erkennst du
normal ist.
Schmerzen am Hund?
Also ich höre mir auch die Anamnese an, schaue mir auch den Hund meistens. Wenn ich mit einer Behandlung starte, dann stelle ich auch erstmal dem Besitzer noch ein paar Fragen. Der Hund ist einfach dabei und ich schaue mir so sein Verhalten an, schaue erstmal auch, wie der so ist, ob er aufgeschlossen ist, ob der zurückgezogen ist, ob der sich hinlegt, ob der, ne, einfach wie der sich verhält schon mal. Dann habe ich einen Hinweis. Ich meine, das kann auch erstmal Charakter sein, dass es vielleicht auch einfach ein ängstlicher, introvertierterer Hund ist. Und dann, was ich eben auch mache, ist einfach, dass ich auch fühle. Also ich kann ja auch schauen, ob ein Gelenk irgendwie wärmer ist, ob der Hund es eher wegzieht und ich möchte, dass ich das anfasse. In der Muskulatur schaue ich, ob da irgendwelche lokalen Verhärtungen sind. Das ist auch immer schon mal ein Hinweis drauf, dass da was schmerzhaft ist. Im Extremfall natürlich, dass der Hund mir das auch anzeigt. Also erstmal, dass wenn ich an eine Stelle gehe und der fängt dann schon an, irgendwie zu schlecken oder zu gähnen, dann weiß ich, oder ist auch schon ein Thema. Gut, soweit, dass die anfangen zu knurren oder so, kommt es meistens nicht. Haben sie mir vorher schon Bescheid gesagt, dass ich da ein bisschen aufpassen soll. Das wäre der Extremfall. Genau, ich schaue mir natürlich auch das Gangbild an, schaue, ob ich da irgendwelche Asymmetrien entdecke oder ob der Hund zum Beispiel mit der Hüfte, man sagt immer der Monroe-Gang, also dass sie so extrem viel in der Hüfte Schwung haben, dass sie auch am Ende eine Ausgleichsbewegung, zum Beispiel wenn die eine HD oder irgendeinen Hüftgelenksbefund haben. Also da gibt es auch im Gangbild einige Hinweise. Genau.
Gibt es Hunde, wo du sagst, da wärst du genetisch von Anfang an schon sehr vorsichtig und da würdest du grundsätzlich empfehlen, immer nach einem halben Jahr mal einen Physiotherapeuten mit dazu zu holen?
Ja, also es ist schwierig, Rassen zu haben, wo man sagt, da bin ich eigentlich ziemlich safe, dass da gar nichts ist. Also Hunde, wo ich auch immer schon mal davon ausgehe, dass da wahrscheinlich was ist, sind zum Beispiel die französischen Bulldoggen, die deutschen Schäferhunde, gerade die wirklich so mit einem sehr abfallenden Rücken gezüchtet sind. Da gehe ich auch meistens schon davon aus, dass da wahrscheinlich irgendwas sein wird. Wir haben aber auch bei den Retrievern mittlerweile echt oft Befunde, gerade auch so HD, ED, also. Es lohnt sich bei einigen auch Mischlingsrassen, ne? Je nachdem, was da mit drin ist, können die genauso was haben wie die, ich sag mal, gezüchteten Rassen. Also ja, es gibt eigentlich keine Rasse, die ich so richtig ausschließen würde, wo ich sagen würde, das braucht man gar nicht.
Also eigentlich kann man sagen, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr sollte man einfach mal den Hundephysiotherapeuten dazu holen, weil Prävention ist einfach immer sinnvoller, als später dann die Probleme zu haben. Und vielleicht lieber rechtzeitig was vorher gemacht, vor allem wo alles noch weich ist, wo es noch viel formbar ist, wo man noch viel gegenarbeiten kann, als dann später sozusagen, wenn man dann quasi behandelt und versucht, es nur noch irgendwie hinzukriegen.
Ja, genau, wär auf jeden Fall wünschenswert, dass man da einfach, bevor schon wirklich was passiert ist. Und natürlich kann es auch sein und hoffentlich ist das so, dass da auch einige dabei sind, wo man sagt, nö, der Hund steht super da ist alles in Ordnung.
Ja.
Aber ich denke, man hat ja auch nichts verloren, wenn man einfach mal schaut.
Was hältst du von dem Satz, der wächst da schon raus?
Riskant. Na, also klar, kann man mal Glück haben und es funktioniert, aber eben, wie ich schon gesagt habe, man hat einfach, wenn der Hund eine Fehlbelastung hat, dann ist das Gelenk auch einfach aus der physiologischen Achse raus und kann viel wahrscheinlicher dann irgendwelche Spätfolgen noch haben, wenn man da gar nichts dran macht. Und deswegen, also wenn es mein Hund wäre, ich würde da, glaube ich, nicht so lange abwarten, sondern würde eher schneller schauen, dass man einfach dem Abhilfe schafft und ja.
Was würdest du denn sagen, was im ersten Jahr am meisten unterschätzt wird?
Ich glaube tatsächlich, die Folgen, die irgendwelche Unfälle haben können und Fehlbelastungen.
Zum
Ne, weil,
Beispiel?
naja, zum Beispiel so eben, wenn die sehr wild spielen und dann da umgeworfen werden und dass daraus sich eben dann zum Beispiel auch eine HD entwickeln kann im Weiteren. Wenn der Hund dann die ganze Zeit mit schiefem Becken läuft und dann das Bein nicht richtig belastet oder auch die Knie zum Beispiel. Die brauchen auch eine gewisse Winkelung, damit das Gelenk gut arbeiten kann, damit die Kniescheibe auch dann wirklich in dieser vorgesehenen Rinne laufen kann. Und wenn wir dann eine Beckenverkippung haben, dann ändert sich auch der Kniewinkel. Das ist auch das, was häufig bei kleineren Rassen passiert, weswegen die dann anfangen so zu hüpfen. Und entweder kriegen wir eben tatsächlich dann eine Patellaluxation, dass die Kniescheibe rausspringt, oder die Hunde hüpfen auch einfach, weil sie diese Beinlängendifferenz, die aus dem verkippten Becken resultiert, ausgleichen wollen.
Okay. So zum Abschluss, was würdest du sagen, sind so, weiß ich nicht, drei der wichtigsten Regeln, die du jetzt Ersthundebesitzer oder einem Hundebesitzer im ersten Jahr mitgeben würdest?
Ich glaube, auch wenn es unbequem ist, die erste Regel wäre, dass er sich selber auch mit seinem Hund beschäftigt. Und zwar nicht nur im physischen Sinn, sondern auch mit dem Wissen dahinter, dass er sich wirklich auch ein bisschen reinliest, weil es ist immer schön, sich auf Experten zu verlassen. Aber es ist eben auch sehr unterschiedlich, an wen man rankommt, was der so weiß, was da empfohlen wird. Deswegen hilft es immer einfach auch selber, sich Wissen anzueignen. Und dann das zweite wäre wirklich dieser Aspekt, dass man eben natürlich irgendwie auch spielerisch aufgebaut und in einem guten Rahmen, aber dass man auch das schon diesen Trainingsaspekt mitnimmt bei dem Hund und eben wirklich schaut, dass man ja dieses Spielen, natürlich soll der Hund Sozialkontakte haben und natürlich soll der auch mal spielen können, aber dass man da wirklich schaut, dass das in einem Rahmen bleibt, dass es das einfach nicht zu wild und unfallreich wird. Und, warte, ich hatte gerade noch was, was ich sagen wollte.
Du hast Zeit.
Ach so, genau, und wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, dass eben auch wirklich das Hundetraining auch eine entscheidende Rolle spielt, dass er zum Beispiel die Leinenführigkeit lernt, weil ein Hund, der immer wieder in der Leine drin hängt oder an der Schleppleine zum Beispiel ständig durchstartet und dann voll diesen Ruck kriegt, selbst wenn es am Geschirr ist, der natürlich auch dann immer wieder eine Belastung auf dem Bewegungsapparat bekommt, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das heißt, auch ein gutes Hundetraining mit einer guten Leinenführigkeit ist eine super Prävention für den Hund.
Und wir haben das Thema gerade in der Welpenschule, vor allem bei den Welpen, die dann gerade so 3, 4 Monate alt sind, ist es gar nicht, also weil Welpen müssen ja erst lernen, in der Leine zu laufen. Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil man wird es nicht verhindern können, dass der Hund nicht in der Leine zieht, weil er dadurch, dass er halt Welpe ist, halt einfach seine Zeit braucht, bis man an einer kurzen Leine entspannt laufen kann, ohne in die Leine zu rennen, weil ein Welpe findet alles spannend. Der sprintet einfach los und merkt dann, oh, ich komme ja gar nicht weiter, da ist ja eine Leine dran. Und wir hatten gerade das Thema in der Welpenschule, wo wir jetzt gerade mal so zum Thema Leinenführigkeit auch oder zu dem Thema kommen. Und dann auch die Frage ist, ja, was mache ich denn? Manchmal, also deswegen sage ich eigentlich immer, am Geschirr, weil da kann, wenn der Hund zieht, am Geschirr weniger passieren als am Halsband. Und wir machen es immer so, dass wir quasi sagen, wenn wir ein Leinentraining machen, machen wir den Hund ans Halsband, dann üben wir ein bisschen und dann darf er wieder ans Geschirr und dann darf er wieder laufen an der Schleppleine. Und an der Schleppleine habe ich halt so ein bisschen den Vorteil, dass ich die Schleppleine auch mal loslassen kann. Dann zieht er mal die 5 Meter Leine hinter sich her, aber er muss halt nicht ziehen. Und er hat halt einen ganz viel größeren Radius. Das heißt, wenn ich einen Welpe an einer ganz kurzen Leine führe von Anfang an, dann brauche ich mich nicht wundern, dass er halt zieht, weil letztendlich, der kennt das ja gar nicht. Natürlich zieht der, weil der will einfach in jede Richtung laufen und mit einem Welpen einfach, sag ich mal, bei Fuß 10 Minuten Gassi zu gehen, ist ja utopisch. Ja,
Ja.
der läuft ja quer, einfach querbeet. Und deshalb würde ich da einfach jetzt gerade, weil es zum Thema passt, einfach auch den Rat geben, von Anfang an Geschirr und Schleppleine und tendenziell zu versuchen, dass man gar nicht in Situationen kommt, wo der Hund viel zieht. Und dann von Anfang an wirklich zu trainieren, wenn man dann sagt, so, jetzt mache ich Leintraining an Halsband und wirklich dann üben, dass er nicht zieht, dann finde ich, also ich finde das immer einfacher für den Hund, dass man von Anfang an dann eine Unterscheidung trifft von am Geschirr darfst du laufen, da darfst du rennen, da darfst du machen und tun. Und am Halsband laufen wir aber von Anfang an ordentlich an der Leine. Und ich finde, so hat man eine gute Option, dem Hund ein gutes Leinentraining beizubringen, obwohl er es noch nicht kann.
Ja, total. Und was du auch sagst, ne, genau, so einfach diese Konzentrationsspanne von so einem jungen Hund eben. Also genau, was du auch beschreibst, viel mehr als 1, 2 Minuten kannst du da am Anfang ja auch wirklich nicht machen, weil die das einfach auch von der Aufmerksamkeit nicht schaffen. Deswegen wäre das genau auch das, wie ich es machen würde, dass man dann wirklich auch wechselt und sagt, okay, am Geschirr, an der Schleppleine hast du mehr Radius und kannst auch ein bisschen entdecken gehen. Eben, es soll ja auch immer noch was Spielerisches dabei bleiben. Also wir wollen ja auch den Hund psychisch nicht total abhängen, indem wir irgendwie versuchen, ihn körperlich gesund zu halten, sondern wir wollen ja alle Aspekte mit berücksichtigen. Und
Ja.
deswegen genauso finde ich das auch gut.
Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es war wirklich super spannend, dich mal
Ja,
dabei zu
sehr
haben.
gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und für alle, die mal Interesse hätten, bei der Anina sich eine Stunde zu buchen, deine Kontakte schreibe ich in den Podcast unten mit rein. Du hast auch Instagram, man kann dir folgen. Du hast auch eine Webseite.
Genau.
Schreibe ich alles mit in die Beschreibung rein. Ich werde dich auch verlinken auf Instagram, dann könnt ihr mal bei der Anina reinschauen und wenn ihr mal Hilfe braucht, einfach anfragen.
Ja, super, ich würde mich freuen.
Dann vielen Dank und
Ja, danke dir.
bis vielleicht zum nächsten Mal.
Gerne.
Tschüss!
Tschüss.